Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Ich habe heute jetzt nochmal meinen Kalender geschaut. Ich bin dieses Jahr schon das dritte Mal bei euch. Und das erste Mal war es hier in Unterseibertenroth am 4. Januar. Ich glaube, ich habe da was offen mit euch. Ich glaube, ich wurde damals gefragt, über welchen Text ich gerne predigen würde. Und ich habe damals gesagt, über 1. Mose 1. Und bisher habe ich es noch nicht gemacht. Das kommt dann vielleicht nochmal. Lass mich gerne nochmal zu Anfang beten und dann schauen wir in Gottes Wort. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich bitte dich darum, gib uns heute ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Sprich du zu mir, sprich du zu uns. Amen. Vor etwa 3 Monaten traf Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident und das höchste Amt in Deutschland, eine prekäre Aussage. Der Israel-USA-Krieg mit dem Iran sei völkerrechtswidrig. Das schlug hohe Wellen. Während er aus verschiedenen Lagern auf breite Zustimmung stieß, hielt sich die Bundesregierung bei solchem Urteil noch bedeckt. Ein paar Tage später bestätigten wissenschaftliche Dienste des Bundestages dieses Urteil. Warum hält sich aber die Bundesregierung da zurück und tut es heute noch, ein eindeutiges Urteil zu fällen? Experten zufolge hat das 2 Gründe. Und ich weiß nicht, wie tief ihr jetzt drin seid im ganzen Konflikt, aber ich nehme euch da ein bisschen mit rein. Zum einen würde es die außenpolitische Beziehung zwischen den USA und Israel belasten, die ohnehin schon irgendwie in letzter Zeit sehr fragil ist. Der Vorwurf, das, was ihr dort tut, das ist Mord. Damit würden sie sich keine Freunde machen, da weder USA noch Israel die harte Einschätzung teilen würde. Der andere Grund wäre damit, Deutschland würde sich durch eine mögliche Unterstützung der USA und Israel damit selbst verurteilen, weil sie indirekt sich beteiligt hat und sich damit auch irgendwie selbst Schuld auflädt. Oft ist es sehr schwer, ein klares und hartes Urteil oder eine Einschätzung anzunehmen. Gerade wenn es bedeutet, dass ich damit das Verhalten anderer und mein Verhalten aufs Tiefste verurteile. Unser heutiger Text bringt auch ein schweres Urteil zum Ausdruck. Ein Urteil, das uns definitiv angreift, unser Verhalten auf den Prüfstein stellt und uns überführt. Es geht auch um Mord. Jesus greift in diesen Worten das Gebot des Tötens auf und trifft eine eindeutige Aussage. Nicht nur den verurteilt Gott, der tötet, sondern den schon, der allein zornig über seinen Mitmenschen wird. Er setzt das Töten und das Zornigsein gleich. Eine harte Aussage, sie stößt uns erstmal übel auf. Sie verwundert uns. Und damit reihen wir uns auch irgendwie in die Reaktion der damaligen Hörer ein, die am Ende der Bergpredigt entsetzt sind über das, was Jesus hier redet. Dieses Urteil bürdet uns und den anderen Menschen um uns herum viel Schuld auf. Aber wo befinden wir uns gerade mit diesem Text? Auch vor etwa 3 Monaten, kurz vor dieser öffentlichen Debatte, widmeten wir uns in der gemeinsamen Predigten auch einen vorangehenden Ausschnitt aus der Bibel, der den meisten Leser schon irgendwie und irgendwann mal begegnet ist. Die Bergpredigt. Ich erwarte jetzt nicht, dass ihr das alles rekapitulieren könnt. Und ich werde heute auch keinen abfragen. Aber in der Erzählung des Matthäus und in der Zusammenstellung dieser Rede verkündet er uns Jesus und das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Und Matthäus stellt Jesus dabei in ganz besonderer Art und Weise dar. Zum einen ist er der bessere König Davids. Er als sein Nachfahre ist der bessere Hirte, der in diese Welt kommt, um, wie Matthäus am Anfang des Evangeliums sagt, sein Volk von den Sünden zu erretten. Er ist der bessere König David. Und zum anderen zeigt Matthäus uns, Jesus ist der bessere Mose. Jesus steigt hier wie Mose auf einem Berg. Doch empfängt er nicht die Gebote Gottes wie Mose, sondern er fängt selbst an, sie zu lehren und auszuteilen. Und kurz vor unserem Text sagt Jesus, er ist gekommen, nicht die Gebote aufzulösen, sondern sie zu ihrer wahren Bedeutung zu bringen. Er zeigt uns, was Gott meint und was Gott denkt. Und genau das tut Jesus hier als der bessere Mose. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, dem wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Meine Predigt ist jetzt heute weniger ums Vergeben als mehr um Versöhnung und ich habe sie überschrieben mit der Überschrift als versöhnte Leben. Jesus nimmt hier das Gebot des Tötens und teilt mit uns heute die wahre Bedeutung. Das führt mich zu meinem ersten Punkt, der verdeckte Mord. Jesus greift hier eines der 10 Gebote auf. Du sollst nicht töten. Uns wahrscheinlich auch gut bekannt. Und er stellt es hier gleich dem Zornigsein auf seinen Bruder. Mit Bruder ist hier wohl einfach der Nächste gemeint, beschränkt sich nicht nur auf eine Gruppe. Mose sagt, jeder, der tötet, der wird gerichtet werden. Jesus, der bessere Mose, sagt, jeder, der zornig auf seinen Bruder wird, der wird gerichtet werden. Während wir uns beim ersten Gebot zumeist noch an anderen abarbeiten können, weil wir noch nie so weit gegangen sind, einem Menschen ein solches Übel anzutun, trifft es plötzlich sogar uns. Während wir mit verurteiltem Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus schauen, auf Kriege, den Mord in der nächsten Großstadt, sind wir plötzlich bei uns, wo wir aus der Haut fahren, wo wir dem nächsten Hass entgegenbringen. Es erinnert uns an den Verkehrsteilnehmer, der viel zu langsam oder viel zu schnell fährt. Es erinnert uns an den Chef oder Arbeitskollegen, der sich daneben verhält, den wir nicht mögen, der viel zu faul ist oder schlampig seine Aufgaben erledigt. Es erinnert uns an unseren Nachbarn, der viel zu laut oder zu aufdringlich ist, der nach 18 Uhr seinen Rasen mäht. Es erinnert uns an unsere Familien, an die sturen Eltern, an die aufmüpfigen Kinder, an den Bruder oder die Schwester, die sich daneben verhält oder uns Unrecht getan hat. An unseren Ehemann, an unsere Ehefrau, die sich so vieles nicht an- oder abgewöhnen kann, was wir uns wünschen. Es erinnert uns an den Nächsten hier in der Gemeinde, mit dem wir eine Meinungsverschiedenheit haben und den wir im Herzen doch verurteilen, weil er oder sie eine andere Meinung hat, weil er anders lebt oder vielleicht auch einfach anders ist. Was lösen diese Worte Jesu in uns aus? In erster Linie eine verteidigende und rechtfertigende Haltung. Es ist doch berechtigt, dass ich mich aufrege. Der andere liegt eben falsch. Das mag auch oftmals stimmen. Doch spricht Jesus hier nicht von einem berechtigten Zorn. Diese Entschärfung haben vermutlich schon Menschen vor uns versucht vorzunehmen, indem sie diesen Text hinzufügen, jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt. Aber wie gehen wir mit Zorn um? Sollen wir nun Emotionen unterdrücken? Dürfen wir uns nicht aufregen? Jesus führt es hier nicht näher aus. Aber man muss davon ausgehen, dass hier von einem ausgelebten Zorn die Rede ist. Oftmals ist das Gefühl der Aufregung ja oft erstmal eine Problemanzeige. Jemand hat etwas getan, was mir in meinen Augen missfällt. Das Gefühl kann mal richtig sein. Es kann uns auch manchmal trügen. So bedarf es zunächst auch einer Prüfung unseres Herzens. Aber Zorn scheint hier für Jesus nicht einfach ein unkontrollierbares Gefühl zu sein. Es drückt sich schon dadurch aus, wenn Jesus als Folgen des Zorns die Schmähung oder Beleidigung benennt. Aber weil wir unseren Zorn dem Nächsten gegenüber so gut kaschieren können, ihn übertünchen mit einem Lächeln in der Gemeinde oder indem wir unseren Nächsten einfach aus dem Weg gehen, ist es hier wie ein verdeckter Mord in unserem Herzen. Ein verdeckter Mord, der Gott selbst aber nicht verborgen bleibt. Das macht Jesus deutlich. Er zeigt hier nämlich erstmal an, dass der Zorn vor einem Lokalgericht gestellt werden soll. Und dann vor ein Synedrium, also das in der damaligen jüdischen Gesellschaft die höchste Instanz, und dann vom Feuer gerichtet wird. Und damit meint er wohl Gott selbst. Der Film Mord im Orient Express, der auf dem gleichnamigen Roman basiert, handelt von einem Privatdetektiv namens Poirot. Dieser befindet sich in einem bekannten Luxus-Orient Express mit einigen weiteren Fahrgästen. Während der Fahrt wird einer der mitfahrenden Gäste auf unerklärliche Art und Weise ermordet. Poirot macht sich an die Aufklärung dieses Falls und es deckt sich für den Zuschauer auf, was eigentlich passiert ist. Ein perfekter Mordkomplott, in dem alle Fahrgäste außer er involviert sind. Und sie wären vermutlich sogar ohne Strafverfolgung davongekommen, wenn nicht dieser Privatdetektiv Poirot ihr Verbrechen aufgedeckt hätte. So bleibt auch unser Zorn im Herzen nicht als ein verdeckter Mord unentdeckt. Im Gegenteil, Jesus macht deutlich, dass Zorn unseren Nächsten gegenüber unter dem Gericht Gottes steht und dass etwas zwischen uns und Gott steht, wenn wir etwas gegen unseren Nächsten haben. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Wie ernst Jesus die Versöhnung mit dem Nächsten meint, führt er mit einem sehr drastischen Beispiel an. Stellen wir uns einen Juden vor, circa 20 nach Christus. Er will sein Opfer für die Gottesdienstfeier im Tempel darbringen und er macht sich auf zum Jerusalemer Tempel. Er lässt vielleicht noch seine Kinder mit seiner Frau zu Hause, weil sie nicht alle schaffen können. Er hat sein Lamm oder sein Rind im Gepäck. Und er hat vielleicht auch schon mittlerweile eine 3-Tages-Anreise von Galiläa hinter sich. 3 Tage zu Fuß von Galiläa nach Jerusalem. Dem schmerzen wahrscheinlich die Füße. Kurz bevor er dann in den Tempel geht und sein Opfer darbringen möchte, meldet sich plötzlich sein Gewissen. Sein Nachbar und er hatten sich letzte Woche gestritten, weil seine Ziegen ihm die Sträucher abgefressen hatten. Und sie gingen nicht im Guten auseinander. Sie meiden sich und gehen sich seitdem aus dem Weg. Wenn er Jesus fragen würde, was er tun sollte, dann hätte er ihm die nahezu utopische Empfehlung und Aufforderung gegeben: Geh nochmal zurück nach Galiläa, 3 Tage. Diesen ganzen Weg nochmal. Lass dein Tier dort liegen. Also hier in Jerusalem. Dann löst diesen Konflikt, um dann eine Woche später dein Opfer darzubringen. Jesus sagt hier, es ist wichtiger, sich mit seinen Mitmenschen zu versöhnen und auszusöhnen, als zum Gottesdienst zu gehen. So klar setzt Jesus hier die Prioritäten. Zuerst zu seinem Nächsten zu gehen, um sich zu versöhnen, danach das Opfer bringen. Das, was scheinbar für uns als Christen einer der wichtigsten Praktiken zu sein scheint, der Gottesdienst. Was wesentlich ist für unsere Kirche, scheint zweitrangig zu werden, wenn die Verhältnisse in unserem Leben ungeklärt sind. Ein Kirchenbesuch ist zweitrangig, wenn ein klärendes Telefonat mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester noch aufsteht. Wir sollen lieber das versöhnende Gespräch mit unseren Familien, mit unseren Kollegen und Nachbarn, mit unseren Gemeindemitgliedern suchen, bevor wir abends fromm das Vaterunser beten oder sonntags in die Kirche gehen, um das Abendmahl zu nehmen. Oftmals hindert doch unser Unbehagen uns daran, diesen Weg zu gehen. Wir sind vielleicht zu stolz, diesen ersten Schritt zu machen. Wenn wir uns doch in einem Konflikt vielleicht im Recht sehen. Wir reden uns die Konflikte vielleicht auch klein und versuchen unser Gewissen dadurch zu beruhigen. Aber Jesus sagt, das Versündigen gegen unseren Nächsten nimmt Gott ernst. Unsere Menschenbeziehungen scheinen Einfluss auf unsere Gottesbeziehung zu haben. Es ist nicht völkerrechtswidrig, wie vielleicht der Irankrieg, es ist gottesrechtswidrig. Aber aus diesen 2 Beispielen, die Jesus gibt, ergeben sich 3 Prinzipien zur Versöhnungsbereitschaft. Das erste ist, Versöhnungsbereitschaft ist bedingungslos. Sie rechtfertigt ihre Gründe nicht, weshalb sie einen Konflikt mit einem anderen hat. Zugegebenermaßen kann es durchaus Konflikte geben, die so viel Verletzung und Schaden angerichtet haben, dass es sinnvoll sein kann, einen Mediator vielleicht hinzuzuziehen. Jemanden, der einen dabei Hilfestellung geben kann. Weil man manch einen Konflikt mit so viel Verletzung und oder auch manchen einen Charakter vielleicht nicht ganz lösen kann. Und trotzdem ist es bedingungslos, ob ich Recht oder Unrecht habe. Das zweite Prinzip ist, Versöhnungsbereitschaft ist aktiv. Sie lässt den Konflikt nicht warten. Sobald sich Erinnerung meldet, gilt es auch, die nächstmögliche Chance zu ergreifen, diesen Konflikt zu lösen. Was hindert uns daran, vielleicht uns jeden Samstagabend oder jeden Sonntagmorgen vor der Kirche Gedanken darüber zu machen, ob es vielleicht auch Menschen in unserem Leben gibt, mit denen ich eine Schuld offen habe, wo noch etwas zwischen uns steht. Versöhnungsbereitschaft spielt den Ball nicht einfach an zu dem anderen zurück und sagt ihm, er hat den Konflikt ausgelöst. Sie nimmt das Heft selbst in die Hand und ergreift Initiative. Das dritte Prinzip ist, Versöhnungsbereitschaft ist unverzüglich. Jesus sagt hier, einige dich schnell, unverzüglich mit deinem Widersacher oder solange, während du noch mit ihm unterwegs bist. Versöhnungsbereitschaft lässt keine Zeit verstreichen. Wie viele der Konflikte hätte man innerhalb eines Tages klären können und sie wären nicht so angeschwollen. Die Fronten verhärten sich zumeist nur und das Herz wird bitterer, wenn man wartet. Deshalb sollen wir es nicht auf uns warten lassen, denn manchmal kann es auch ein zu spät geben. Denn Menschen sind von Natur aus nicht immer da und es ist schmerzhaft und braucht viel Zeit der Aufarbeitung, wenn Konflikte bis zum Grab getragen werden. Deshalb geht es darum, bedingungslos, aktiv und unverzüglich meine Sache mit dem Nächsten zu lösen. Das braucht Mut und es braucht Überwindung. Dass Jesus aber hier schon mit dem Mord, schon mit der inneren Regung des Zornes gleichsetzt und dass so viele Konflikte in unserem Leben anschwellen, lässt die Sache hier als ein Herzensproblem offen werden, das wir Menschen haben. Ein Problem, welches scheinbar unser ganzes Leben durchzieht, wodurch wir uns viel Schuld aufladen, bis manche Konflikte unlösbar in den Tod mitgenommen werden. In diesen Fällen, und weil es ein Herzensproblem ist, gibt es nur eine Lösung. Am 7. Dezember 1970 befand sich der damalige Bundeskanzler Willy Brandt, auf jeden Fall noch vor meiner Zeit, zum Staatsbesuch in Warschau. Ziel war die Kranzniederlegung am Ehrenmal für die Helden aus dem Warschauer Ghetto. Dort, wo viele Juden wie Tiere eingepfercht wurden. Nachdem sie das frühere Ghetto durchschritten hatten, kam es zur ungeplanten Handlung des deutschen Bundeskanzlers am Denkmal. Nachdem er seinen Kranz dort ablegte, fiel er entgegen aller Entwartung plötzlich auf beide Knie nieder und verharrte dort für fast eine halbe Minute. Hintergrund waren die Verbrechen der Nazis und derer, die ihnen geholfen hatten, die den damaligen Kanzler bewegten. Der Reporter Hermann Schreiber berichtet über diesen bewegenden Moment. Dann kniet er, der das nicht nötig hat. Da, für alle, die es nötig haben, aber nicht da knien, weil sie es nicht wagen und nicht können oder nicht wagen können. Dann bekennt er sich zu einer Schuld, an der er selbst nicht zu tragen hat und bittet um eine Vergebung, derer er selbst nicht bedarf. Dann kniet er da für Deutschland. Willy Brandt konnte damit nicht die Vergangenheit ändern, wollte aber damit denen helfen, sie aufzuarbeiten und in der Gegenwart etwas zu verändern. Unser Herzensproblem, das so viel Schaden in unseren Beziehungen anrichtet, der oftmals auch nicht wieder zu reparieren scheint, auch weil Konflikte mit manch verstorbenen Menschen auch einfach nicht mehr zu lösen sind, findet dort Erlösung, wo sich der eine, Jesus selbst, sein Leben für uns gibt, um unseren Konflikt mit Gott und unseren menschlichen Konflikten aus unseren sündigen Herzen heraus zu lösen. Jesus selbst kommt nicht nur als der bessere Mose in die Welt, der uns wirklich offenbart, was Gott denkt. Er kommt auch als besserer König David. Er ist der, der gekommen ist, um sein Volk von ihren Sünden zu erretten. Der sein Leben gibt und über seinen Tod spricht. Dies ist mein Blut, das für viele vergossen wird, zur Vergebung ihrer Sünden. Das, was Versöhnung eigentlich ist, erleben wir, indem Jesus bedingungslos aktiv und nach Gottes Zeitplan sein Leben für unsere Sünden hingegeben hat. So sagt der Theologe N.T. Wright: Jesus selbst lehnt es ab, den Weg des Zorns zu gehen. Stattdessen nahm er den Zorn der Feinde, seiner Feinde innerhalb Israels und der Feinde Israels der Römer auf sich und starb unter dem Gewicht dieses Zorns. Seit diesem Zeitpunkt ist Versöhnung nicht bloß ein Ideal, nach dem wir streben können. Sie ist vielmehr geschehen. Sie wurde vollbracht. Sie ist eine Errungenschaft, die wir nun unsererseits verwirklichen sollen. Ihr Lieben, diese Gemeinschaft, die wir hier haben, die Gemeinschaft, die sich jeden Sonntag um das Kreuz Jesu versammelt, die Kirche, die Jesus ihren Messias, ihren Erlöser nennt, den, der für sie ihr Leben gelassen hat, damit sie als mit Gott Versöhnte vor ihn und zu ihm kommen dürfen. Sie sind nicht nur mit Gott selbst Versöhnte, sondern sie sind auch miteinander Versöhnte. In dieser Gemeinschaft spricht nicht nur Gott zu jedem Einzelnen: Wir sind versöhnt und dir ist vergeben. Hier sprechen wir zueinander: Wir sind versöhnt und dir ist vergeben. Jesus deckt hier heute einen verdeckten Mord in unseren Herzen auf. Der Zorn, den wir oftmals unseren Nächsten entgegenbringen. Und Jesus macht deutlich, dass der Einfluss auf unsere Gottesbeziehung hat. Er priorisiert es sogar vor den Gottesdienst. Und drei Prinzipien sollen uns maßgeblich sein, versöhnungsbereit zu leben: bedingungslos, aktiv und unverzüglich. Und vielleicht erging es dir jetzt bei der Predigt so, dass du die ganze Zeit an einen bestimmten Namen denken musstest. Vielleicht auch an zwei oder drei Namen, wo du weißt: Ich glaube, da steht noch was zwischen uns. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, sind mir sofort ein paar Namen eingefallen. Dann habe ich noch eine letzte Bitte an euch. Auf euren Plätzen findet ihr weiße Zettel. Und die Ruth war so lieb und hat noch ein paar Stifte mitgebracht. Und ich würde euch darum bitten, dass ihr euch vielleicht eine Minute Zeit nimmt, einen Namen aufzuschreiben, den du heute noch anrufen möchtest. Einen Konflikt nachgehen, der schon vielleicht länger schwillt. Dann ist heute die Gelegenheit dafür. Vielleicht braucht ein solches Gespräch auch etwas Vorbereitung, um die Worte zu wählen. Es braucht aber vor allem Mut und Initiative und den Blick auf die Versöhnung, die am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Das Urteil steht: Das, was wir tun, ist nicht völkerrechtswidrig, wie Frank-Walter Steinmeier den Irankrieg beurteilt. Nein, nach dem Gesetz Jesus ist es gottesrechtswidrig. Und ich schließe mit dem Satz des Theologen Martin Hengel, der unseren Blick in diese Sache nochmal richten möchte. Es heißt wohl zwar in einem bekannten Vers: Sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg. Sich selbst besiegen, das ist der schönste Sieg. Aber nicht wir, nein, er allein ist Sieger, Jesus. Ohne den Blick auf ihn müssten wir an uns selbst, an der Kirche und an Mitmenschen und an seiner Geschichte überhaupt verzweifeln.